Einen schönen guten Morgen von meiner Seite. Schön, dass ihr da seid. Wenn Gott dir eine Frage stellt, Folie 1, wir sind immer noch in unserer Predigtreihe und ein paar Sonntage beschäftigt uns diese Frage oder dieser Satz, wenn Gott dir eine Frage stellt. Und wir haben schon gesehen, in der Bibel finden wir verschiedene Situationen, in denen Gott den unterschiedlichsten Personen Fragen stellt. Aber tatsächlich habe ich gemerkt, es unterscheiden sich nicht nur die Gelegenheiten und die Gesprächspartner, sondern auch die Fragearten. Jetzt dürft ihr mal ganz in der Tiefe eure Deutschkenntnisse aus der Schule ausgraben. Und zwar gibt es ja verschiedene Fragenarten. Es gibt offene Fragen. Das sind die sogenannten W-Fragen. Auf offene Fragen kann man ganz ausführlich antworten. Was hast du im Haus, hatten wir schon. Da könnte man ausführlich drauf antworten, wenn man viel hätte. Offene Fragen. Es gibt geschlossene Fragen, das nennen wir auch Ja- und Nein-Fragen. Das sind Fragen, auf die man nur Ja oder Nein antworten kann. Zum Beispiel, liebst du mich? Da kann man Ja oder Nein sagen. Und wir finden auch rhetorische Fragen. Rhetorische Fragen sind Fragen, wo die Antwort ja schon klar ist, aber die trotzdem einen ganz bestimmten Zweck erfüllen. Eine rhetorische Frage, ich habe nochmal nachgegoogelt, das weiß ich nicht aus meinen Deutschkenntnissen, das musste ich nochmal nachprüfen. Eine rhetorische Frage soll zum Nachdenken bewegen oder den anderen an etwas erinnern. Gleichzeitig kann diese Frage auch den anderen herausfordern, weil er sich dadurch selbst die Frage stellen kann, ob er dieser automatischen Aussage vollkommen zustimmen kann. Nachdenken, erinnern und herausfordern. Ich finde es immer ein gutes Ziel, auch für die Predigt heute am Sonntag. Die rhetorische Frage, die wir uns heute anschauen, Folie 2, lautet: Sollte dem Herrn etwas unmöglich sein? Und in diese rhetorische Frage oder vor allem in die Geschichte, in der diese Frage ihren Platz findet, wollen wir jetzt direkt einsteigen und wir lesen dazu den Bibeltext und den finden wir in 1. Mose, Kapitel 18, die Verse 1 bis 15. Der Herr erschien ihm noch einmal bei dem Eichenhain von Mamre. Eines Tages um die Mittagszeit, als Abraham am Eingang seines Zeltes saß, sah er plötzlich drei Männer ganz in der Nähe stehen. Als er sie bemerkte, stand er auf, lief ihnen entgegen und verneigte sich tief vor ihnen. Mein Herr, sagte er, wenn du mir, deinem Diener, freundlich gesinnt bist, dann geh doch nicht einfach weiter. Ruht euch im Schatten dieses Baumes aus, während meine Knechte etwas Wasser holen, um euch die Füße zu waschen. Ich will euch etwas zu essen bringen, damit ihr danach gestärkt weiterreisen könnt, denn deshalb seid ihr ja bei mir vorbeigekommen. Gut, sagten sie, tu, wie du gesagt hast. Da lief Abraham zurück zum Zelt und sagte zu Sarah, hol schnell drei Maß deines besten Mehls und backe Fladenbrot. Dann lief er hinaus zur Herde, holte ein zartes, junges Kalb und gab es einem Knecht mit der Anweisung, es umgehend zu schlachten und zuzubereiten. Als das Essen fertig war, nahm er Butter und Milch und das gebratene Fleisch und servierte es den Männern. Während sie aßen, wartete er bei ihnen unter den Bäumen. »Wo ist Sarah, deine Frau?«, fragten sie ihn. »Im Zelt«, antwortete Abraham. Da wurde ihm gesagt, »Nächstes Jahr um diese Zeit werde ich zurückkehren. Dann wird deine Frau Sarah einen Sohn haben.« Sarah aber belauschte das Gespräch vom Eingang des Zeltes aus. Und da Abraham und Sarah beide alt waren und Sarah schon lange nicht mehr in dem Alter war, in dem Frauen Kinder bekommen können, lachte sie leise. Jetzt, nachdem ich verwelkt bin, sollte ich doch an Liebeslust denken, dachte sie. Und mein Mann ist ja auch schon viel zu alt. Da sagte der Herr zu Abraham, warum hat Sarah gelacht und gedacht, sollte ich wirklich noch ein Kind bekommen, obwohl ich schon so alt bin? Sollte dem Herrn etwas unmöglich sein? In genau einem Jahr werde ich wieder zu dir kommen und dann wird Sarah einen Sohn haben. Sarah hatte Angst und behauptete, ich habe nicht gelacht, doch er sagte, doch, du hast gelacht. Ein Seniorenpaar bekommt Besuch. Und zwar hohen Besuch. Abraham ist zu diesem Zeitpunkt 99 Jahre alt. Ich weiß, dass keiner von euch so alt ist. Er ist 99 Jahre alt. Sarah ist 10 Jahre jünger, also 89 Jahre alt. Als Abraham die drei Männer sieht, die da auf den Weg zu ihm sind, da ist ihm bewusst, dass es sich um keinen gewöhnlichen Besuch handelt. Und er kennt, dass das Boten Gottes sind, dass sie gesandt sind von seinem Gott, der schon seit einigen Jahren zu ihm spricht. Und Abraham zeigt ihnen größte Gastfreundschaft, ist ein wunderbares Beispiel dafür, wie das geschehen kann. Er zeigt seine Großzügigkeit, er bringt seine Demut zum Ausdruck und auch seine Offenheit, dass er jetzt gespannt ist, was denn jetzt Gott zu ihm sagen möchte. Und tatsächlich bringen diese Männer eine Botschaft vom allmächtigen Gott mit. In einem Jahr werdet ihr einen Sohn haben. Ich habe mich gefragt, wie würde ich reagieren, wenn plötzlich, ich sag mal, ein Engel auftaucht, vielleicht nicht mehr eine Schwangerschaft verkündet, aber etwas verkündet, was total, was kaum zu glauben ist. Wie würdest du da reagieren? Vielleicht ganz fromm und ganz ehrfürchtig. Wir lesen tatsächlich auch in der Bibel von einer ähnlichen Situation, wo auch eine andere Frau eine Nachricht bekommt von einer unmöglichen Schwangerschaft, die Maria. Da kommt auch der Engel und sagt auch, Gott ist nichts unmöglich. Und Maria reagiert eher ganz hingebungsvoll. Ich bin die Magd des Herrn. Sie ist zwar voller Fragen, ja, wie soll das denn geschehen, aber sie ist auch voll Vertrauen. Sarahs Reaktion ist ganz anders. Als sie diese Botschaft hört, lesen wir, dann lacht sie. Ich glaube, das war kein Lachen der Vorfreude. Ach, wie schön. Nee, es war ein ungläubiges Lachen. Ein Lachen, das sagt, das kann niemals sein. Das ist völlig absurd. Ich bin 89 Jahre alt. Das ist ein schlechter Witz. Es ist ein schlechter Witz. Und Gottes Reaktion auf ihr Lachen ist diese Frage. Sollte dem Herrn etwas unmöglich sein? Darf ich dich erinnern, wer ich bin? Was meine Möglichkeiten sind? Darf ich dich erinnern, dass ich mich Abraham mit einem ganz besonderen Namen vorgestellt habe, nämlich El Shaddai, was bedeutet Gott der Allmächtige, der alles tun kann, der alle Macht hat. Darf ich dich herausfordern, das auch wirklich zu glauben, Sarah? Warum reagiert sie so voll Zweifel und Resignation? Man muss wissen, dass zu diesem Zeitpunkt Abraham und Sarah schon echt eine ganze Geschichte hinter sich hatten. Eigentlich schon ein ganzes Leben. Alle Erlebnisse, die sie bisher gemacht hatten, die waren nicht spurlos an ihnen vorbeigegangen, sondern die hatten sie geprägt und erklärten auch, dass sie sehr zurückhaltend und vorsichtig reagieren. Und ich möchte jetzt in groben Zügen einmal die Vorgeschichte, also zumindest so in ein paar Etappen mit euch zusammen anschauen und dabei mal mein Spotlicht auf die Sarah richten. Die Erzählung von Abraham und Sarah, die startet, als Sarah 65 Jahre alt ist. Und die erste Erwähnung von ihr, die wird gleich mit einer klaren Aussage verknüpft. Mit einem Stempel, den sie bis zu ihrem 90. Lebensjahr tragen würde.
unfruchtbar. Das stand über Sarah schon ihr ganzes Leben lang. Sarah konnte keine Kinder bekommen. Und ich kann mir vorstellen, dass sich Sarah, als Gott dann plötzlich auf ihrer Bildfläche erscheint, dass sie sich schon längst mit ihrem Schicksal abgefunden hatte. Mit 65, oder? Ich weiß nicht, wer mit 65 noch denkt, ach, jetzt noch ein Kind. Da lacht die Marlene. Jahrzehntelang davor, da hatte sie gehofft. Da hatte sie gebetet, da hatte sie ihren Glauben investiert. Da hatte sie viele bestimmt gut gemeinte Ratschläge gehört, so manchen Spruch über sich ergehen lassen. Sie hatte Monat für Monat gebangt, sie hatte in erwartungsvolle Gesichter geschaut, aber nichts war geschehen. Jetzt war sie 65, der Zug war abgefahren, oder? Der Zug war abgefahren. Die Hoffnung auf ein Kind war schon längst ausgelöscht. So, und dann kommt ihr Mann zu ihr eines Tages und sagt, Gott hat zu mir gesprochen. Und er hat gesagt, er will uns in ein neues Land führen und er will mich zu einer großen Nation machen. Und er will mich segnen. Ich habe mich gefragt, was wird diese Nachricht, dieser Auftrag, aber auch diese Verheißung auf Nachkommen, auf Kinder, mit Sarah gemacht haben. Ich ertappe mich sehr oft dabei, dass wenn ich in der Bibel lese von unseren Glaubenshelden, von Vorbildern, die wir uns vielleicht nehmen oder auch im aktuellen Leben so Vorbilder habe, wo ich denke, boah, hey, die sind so gut mit Gott unterwegs, da denke ich oft, ihr Glaubenslevel, das muss echt durch die Decke gehen. Oder zumindest immer steigen, Folie 6, so stelle ich mir das vor. Gott spricht und dann geht es nur noch hoch. Besonders wenn ich mir vorstelle, jetzt in dieser Situation, dass Gott so deutlich zu Abraham redet und seine Botschaft so voller Zukunft und Hoffnung und Verheißung sind. Aber wenn ich mir die ganze Geschichte anschaue, die Abraham und Sarah erleben, dann sehe ich ein Auf und Ab. Das sieht eher so aus. Ein Hin und Her zwischen Glauben und dann doch wieder Zweifel. Zwischen ich vertraue Gott, egal was kommt, und ich habe so Angst. Zwischen ich halte fest an der Verheißung, Gott hat gesprochen, und ja, jetzt die Realität sieht aber so aus. Vielleicht findest du dich da auch schon wieder. Ich kann mir vorstellen, dass es Sarah schon nach dem ersten Reden Gottes so gegangen ist. Einerseits keimte in ihr vielleicht diese Hoffnung auf, ah, vielleicht klappt es doch noch. Und sie kramt diesen Wunsch, den sie schon längst vergraben hatte, kramt sie wieder aus. Vielleicht werde ich doch noch ein Kind bekommen. Vielleicht wird mein größter Wunsch doch noch in Erfüllung gehen. Gott hat zu uns gesprochen, er wird was tun. Ich bin on fire, ich habe Glauben. Und andererseits, vielleicht schon am nächsten Tag, holt die Realität sie ein. Eine Schwangerschaft bleibt aus. Jeden Monat hat die neue Niederlage, die sie erleben muss, dass es wieder nicht geklappt hat. Und ich glaube, je mehr Zeit vergeht und nichts geschieht, desto größer wird der Zweifel, ob es wirklich so kommen wird. Und ein Gedanke könnte in ihr Fuß gefasst haben. Mein Mann hat die Verheißung bekommen, aber ich passe da nicht rein. Ich bin die falsche Frau dafür. Ich bin ja das Problem. Ich bin unfruchtbar. Es liegt an mir. Mit meinem Mann hat Gott gesprochen, aber was ist denn mit mir? Und kurz nachdem Gott dieses Mal zu Abraham spricht, sein Versprechen mitteilt, dann kommt es auch noch zu einem sehr einschneidenden Erlebnis für Sarah. Wir lesen, dass Abraham und Sarah nach Kanaan ziehen, das war das verheißene Land, das da, wo Gott sie hinführen wollte, und sie waren da. Und dann kommt es zu einer Hungersnot. Sie sind zwar genau an dem Ort, wo Gott sie haben will, und trotzdem kommen Probleme auf. Wie kann denn das sein? Tatsächlich hat Gott noch niemanden versprochen, dass es keine Probleme und Herausforderungen geben wird, selbst wenn du genau an dem Ort bist, wo Gott dich haben will. Und so erleben das auch Abraham und Sarah. Und sie verlassen das Land Kanaan und ziehen nach Ägypten. Und da fällt Abraham mal wieder auf, wie schön seine Frau ist. Und er bekommt aber Angst und denkt, wenn die Ägypter sehen, wie schön meine Frau ist, werden sie mich töten, damit sie meine Frau bekommen. Und er sagt zu Sarah, du behaupte einfach, du bist meine Schwester. Dann bin ich geschützt. Dann passiert mir nichts. Schon interessant, gell? Oh Mann, da wäre ich so gern dabei gewesen, was Sarah gesagt hätte. Wahrscheinlich zu dieser Zeit nicht viel. So, aber es passiert, wie es alle erwartet haben. Der Pharao sieht Sarah und anscheinend muss sie echt schön gewesen sein. Mit Mitte 60, ne? Also noch, ich weiß auch nicht, wie sie aussah, du darfst dir was vorstellen. Und der Pharao sieht sie und holt sie an seinen Palast und startet seine Eroberungstaktik. Und wie hat man das früher gemacht? Man hat seine Geschenke ausgepackt. Man hat seine Geschenke der Frau gegeben, aber auch dem Bruder. Also der Abraham bekommt viele Geschenke vom Pharao. Und ich habe mich gefragt, wie wird es Sarah dabei gegangen sein? Und bei mir schaltet sich dann immer ein Kopfkino ein. Und ich sehe Sarah in den schönsten Kleidern, im wunderschönen Gemach, auf einem vergoldeten Bett sitzen und sich fragen, ist das jetzt meine Zukunft? Ist das jetzt mein Weg? Ist das jetzt der Weg, das Problem aus dem Weg zu schaffen? Mich aus dem Weg zu schaffen? Werde ich jetzt eine von den Frauen des Pharaos und mein Mann sucht sich eine neue Frau, die fruchtbar ist? Hat Gott mich jetzt so aus dem Weg geräumt? Kann er jetzt seine Verheißung erfüllen, wenn ich einfach nicht mehr dabei bin? Wenn es so war, könnte ich es absolut nachvollziehen. Tatsächlich verrät uns die Bibel das ja nicht. Das ist mein Kopfkino. Aber sicherlich fragte sie sich, wie Gott sie in diesem großen Plan gebrauchen konnte. Bei ihr stimmte doch was nicht. Jemand anderes wäre doch eigentlich besser geeignet. Vielleicht kennst du solche Gedanken auch, ja, wenn ich anders wäre. Nur diese eine Eigenschaft. Wenn ich das nicht erlebt hätte, wenn ich nicht diese Vergangenheit hätte. Oder wenn ich anders begabt wäre, wenn ich das noch zusätzlich könnte, dann könnte doch Gott mich viel besser gebrauchen. Vielleicht denkst du sogar, dass Gott dich so wie du jetzt bist nicht lieben kann, dich dir nicht vergeben kann oder dich nicht so im Blick hat, weil du passt da halt nicht so rein, du passt nicht in das Bild von einem glaubensstarken Nachfolger Jesu. Aber an der Geschichte von Abraham und Sarah sehen wir, für Gott gibt es kein Hindernis. Für Gott bist du kein Hindernis, sondern sein geliebtes, gut ausgedachtes Geschöpf, das er ganz speziell und persönlich berufen hat. Und wir lesen dann in 1. Mose 12, Vers 17, doch der Herr bestrafte den Pharao und seinen ganzen Palast mit einer schweren Krankheit wegen Sarai, Abrahams Frau. Die unperfekte Sarah mit ihrer Unfruchtbarkeit, mit ihrem Stempel, den andere Leute sie aufdrücken, war der Grund, warum Gott eingriff. Das steht nicht wegen Abraham oder so, sondern Sarah war der Grund, warum Gott eingriff. Er sah sie in ihren Gedanken, in ihrem Schmerz. Ihm war es nicht egal. Er hatte sie nicht vergessen. Und er wollte sie ihm nicht abschieben. Gott hätte es ja so machen können, oder? Aber er tat es nicht, weil sie kein Problem war, sondern er hatte sie berufen. Er hatte nicht nur ihren Mann berufen, sondern ebenso Sarah. Er wollte sie dabei haben, eigentlich noch mehr als das. Sie sollte buchstäblich der Ort werden, an dem Gott seine Verheißung erfüllen sollte. Und so befreit er sie aus dem goldenen Käfig. Ich glaube, dass wir oft vergessen, wie Gott uns eigentlich sieht. Mit welchem Blick voll Liebe und Wertschätzung er uns anschaut. Dass er uns kostbar erachtet, egal wie andere Menschen dich sehen oder auch behandeln. Und seine Hingabe zu uns zeigte er schlussendlich am meisten am Kreuz. Seine Liebe war so groß, dass er sogar starb für dich. Ich glaube, Gottes Rettungsaktion für Sarah ließ so ihren Glaubenslevel wieder so steigen. Und sie erlebte, wie Gott eingreift, wie sie gerettet wurde. Sie gehen dann wieder zurück nach Kanaan. Und ich kann mir gut vorstellen, wie die Hoffnung in ihr wieder aufkeimte und Glaube ausstieg. Ach, Gott hat mich gesehen. Er wird doch etwas tun. Und Gott spricht darauf erneut in das Leben von diesen beiden und sagt, ich gebe euch eine Nachkommenschaft so zahlreich wie die Sterne am Himmel. Und dann passiert wieder nichts. Wieder kommt der Alltag. Das Leben passiert. Die biologische Uhr tickt. Und der Zweifel ließ nicht auf sich warten. Und so sitzt Sarah diesmal in meinem Kopfkino in ihrem Zelt, auf ihrem Bett aus Ziegenfell. Und sie überlegt, wie können wir jetzt die Verheißung Gottes vielleicht selber ein bisschen erfüllen. Und sie macht ihrem Mann einen ganz interessanten Vorschlag. Und sie sagt ihrem Mann, Mensch, ich habe doch diese Magd, Hagar. Schlaf doch mit der. Und wenn ein Kind entsteht, dann ist es ja eigentlich so was Ähnliches wie unser Kind. Das ist ja auch ein Nachkomme. Und Abraham lässt sich tatsächlich auf diesen Vorschlag ein. Und Hagar wird schwanger. Ist auch krass, gell? Das ist einfach so. Bei Sarah hat es jahrelang nicht funktioniert und dann die Hagar, plumps, ist sie schwanger. Die Hoffnung, die Sarah jetzt gehabt hat, dadurch Segen zu erlangen, die wird bitter enttäuscht. Ihr versucht, die Verheißung Gottes selbst zu erfüllen, die geht echt gründlich schief. Und die Geburt dann von Ismael, das ist der Sohn, der entstanden war, und auch die Beziehung zwischen Abraham und Hagar, die verpassten Sarah natürlich den nächsten Dämpfer. In ein nächstes Loch. Und ganz ehrlich, als ich diese Geschichte wieder neu durchgelesen habe, dachte ich, Mensch Gott, ey, da hast echt die zwei ganz schön auf die Folter gespannt. Dann sprichst du rein in ihr Leben und nachher dauert es insgesamt 25 Jahre, bis Gott Isaak schenkt. Und ganz ehrlich, Sarah hat ja noch viel länger auf ein Kind gewartet. Nicht nur 25 Jahre, sondern ihr ganzes Leben lang schon. Und es zeigt uns mal wieder, dass Gott so oft einen anderen Zeitplan hat als wir. Dass sein Blick aber auch so viel weiter geht. Ich denke mir immer, Gott sieht ja alles schon. Er weiß, was passieren wird. Er weiß, welche Leben sich verknüpfen werden, wer wann da sein wird. Ne? Also er kennt ja alles. Wir sehen selbst doch nur unseren eigenen Horizont. Und so war es sicherlich auch bei Sarah. Ich kann mir vorstellen, die wollte halt einfach nur ein Kind bekommen. Sie wollte einfach mal es erleben, wie es ist. Und natürlich sah Gott ihren Wunsch und ihre Sehnsucht, aber er sah noch so viel mehr. Sarah hatte den Wunsch nach Segen in ihrem eigenen Leben. Aber Gott wollte ihr einen Segen geben, der sich multiplizierte. Der für viele Generationen sein sollte. Sarah dachte einfach nur darüber nach, wie es wohl sein würde, ihr eigenes Kind im Arm zu tragen. Und Gott dachte darüber nach, welche Generationslinie er mit Abraham und Sarah beginnen würde. Das ganze Volk Israel stammt von diesen beiden Personen ab. Und Jesus selbst sollte aus dieser Generationslinie hervorkommen. Gott sah so viel mehr. Und wahrscheinlich hat der Zeitpunkt einfach noch nicht gepasst. Gott wird seine Gründe gehabt haben, warum er sie warten ließ. Und mich ermutigt es und fordert mich gleichzeitig heraus. Gott kennt auch für unser Leben perfekte Zeitpunkte. Und vielleicht hast du auch so ein Versprechen Gottes in deinem Herzen, so eine Verheißung Gottes. Das kann was ganz Persönliches sein, was vielleicht Gott vor Jahren mal zu dir gesagt hat. Und du fragst dich, was ist da eigentlich draus geworden? Vielleicht ist es auch eine Verheißung aus der Bibel. Die Bibel steckt ja auch voller Versprechen Gottes, das sich schon länger bewegt und du merkst, ich erlebe das aber gar nicht so. Gott kennt dich und er sieht dich und er weiß auch, wann der richtige Zeitpunkt gekommen ist, weil er das viel größere Bild sieht und dir nicht einfach nur Segen schenken möchte für den Moment, sondern ein Segen, der sich multiplizieren darf. Und um dies zu verdeutlichen, gibt Gott den beiden Eheleuten dann ja auch neue Namen. Wir haben eben in der Ägypten Szene gelesen, da hieß die Sarah plötzlich Sarai, also so hieß sie davor. Abraham wird zu Abraham. Abraham bedeutet, mein Vater ist erhaben, und Abraham bedeutet Vater einer Menge oder Vater vieler Völker. Und bei Sarah macht er das so ähnlich, das möchten wir uns mal lesen, 1. Mose 17, da heißt es, und Gott fügte hinzu, was Sarai, deine Frau, betrifft, du sollst sie nicht länger Sarai nennen, von jetzt an soll sie Sarah heißen. Und ich will sie segnen und dir auch durch sie einen Sohn schenken. Ja, ich will sie überreich segnen und sie zur Mutter vieler Völker machen. Sogar Könige werden unter ihren Nachkommen sein. Aus Sarai wird Sarah. Sarai bedeutet Herrin oder Prinzessin, Fürstin, sowas. Und Sarah bedeutet Fürstin über viele. Prinzessin über viele. Also das gleiche Spiel, wie wir das auch bei Abraham sehen. Wenn wir diese ganze Vorgeschichte Revue passieren lassen, dieses Auf und Ab, dieses immer wieder enttäuscht werden, dann kann ich verstehen, warum Sarah lachte. Lange Zeit hatte sie immer wieder Glaube aufgebracht. Gott hatte gesprochen, sie war wieder voller Hoffnung und dann wurde diese Hoffnung wieder enttäuscht. Und ich glaube, sie war jetzt an dem Zeitpunkt, wo sie dachte, ganz ehrlich, es ist vorbei. Lange Zeit hatte sie daran festgehalten, aber ihre Lebenserfahrung hat ihr gezeigt, es ist vergebens zu hoffen. Und in diesem Zweifel, in aller aufgegebenen Hoffnung, stellt Gott die Frage, sollte mir etwas unmöglich sein? Abraham und Sarah waren am Ende ihrer Kraft, am Ende ihrer Hoffnung, aber Gott war es nicht. Für ihn lief alles nach Plan. Und tatsächlich war es ja so, ein Jahr später hielten sie Isaak in ihren Armen. Isaak bedeutet, er lacht. Ist auch witzig, gell? Gott hat ihr Lachen umgewandelt in wirklich ein Lachen der Freude. Wisst ihr, Gott kommt wunderbar mit dem kleinen Glauben und dem großen Zweifel von Sarah zurecht. Folie 10. Gottes Treue lag die ganze Zeit über ihrem Auf und Ab. sein Ja zu ihr und sein Versprechen für sie, es war die ganze Zeit da und immer beständig. Und ich bin so beruhigt, dass ich weiß, auch wenn ich mit Hoch und Tief konfrontiert bin, seien das jetzt meine Gefühle, die schwanken, seien das Situationen, die mal gut sind und weniger gut oder richtig blöd, oder sei es mein Glaubenslevel, Gott steht immer über allem. Sein Ja zu mir und zu sein Ja zu dir und zu mir natürlich auch und sein Plan für uns steht fest. Gott hat kein Problem. Er macht es einfach trotzdem. In Offenbarung 3, Vers 8 steht ein sehr ermutigender Bibelvers. Da heißt es, ich weiß, wie du lebst und was du tust. Du hast nur wenig Kraft. Aber du hast dich nach meinem Wort gerichtet und dich unerschrocken zu meinem Namen bekannt. Darum habe ich eine Tür vor dir geöffnet, die niemand zuschließen kann. Wenn wir wenig Kraft haben, ist okay. Gott hat die Kraft, Gott hat die Möglichkeiten. Ich hatte in der Vorbereitung einen Eindruck, den ich weitergeben möchte. Und zwar hatte ich den Eindruck, dass eine Person da ist, die hat diese Grafik gesehen mit diesem Auf und Ab. Und du hast gedacht, boah ey, ich hätte halt gern auch mal wieder ein Hoch. Oder ich habe so lang überhaupt gar kein Hoch mehr erlebt. Und du fühlst dich eher so, als wenn dein Weg gerade läuft und dann kommt immer wieder ein Schlagloch und du kommst wieder in die Tiefe rein und dann rabbelst du dich wieder gerade so hoch. Aber diese Hochs bleiben aus. Und mir war es, als wenn Gott dir sagen möchte, ich komme mit dir ans Ziel. Und ein Bibelvers oder zwei Verse sind mir dann noch gekommen, habe ich jetzt nicht auf der Folie, ich möchte so dir zusprechen, aus Psalm 40, da heißt es, er zog mich aus der Grube, die mein Ende bedeutet hätte, aus Schlamm und Morast, er stellte meine Füße auf festen Grund und gab meinen Schritten sicheren Halt. Ein neues Lied hat er mir geschenkt, lässt mich einen Lobgesang anstimmen auf ihn, unseren Gott. Viele Menschen werden sehen, was er für mich getan hat, dann werden sie dem Herrn voll Ehrfurcht vertrauen. Gott kommt mit dir zum Ziel, auch wenn du nicht ständig ein Hoch erlebst. Da steht Gott drüber. Er möchte dir aber ein neues Lied schenken und er möchte, dass Menschen an deinem Leben sehen, dass er lebendig ist. Also prüf für dich, ob das vielleicht ein Impuls ist, den Gott dir ganz persönlich sagen möchte. Ich habe gesagt, dass es okay ist, dass wir nicht immer gleich stark sind, nicht immer gleich glaubensvoll und hoffnungsvoll, aber trotzdem oder gerade deswegen dürfen wir unseren Blick immer wieder auf Gottes Möglichkeiten richten. Er hat Hoffnung für Bereiche in unserem Leben, wo wir schon längst die Hoffnung aufgegeben haben, wo wir sie schon richtig tief vergraben haben. Aber wenn Gott gesprochen hat, dann wird er sein Versprechen erfüllen. Und ich habe für das Ende meiner Predigt noch ein anderes Bild mitgebracht, und zwar eine Wippe. Ich merke bei mir persönlich, und vielleicht, ich vermute mal, euch geht es auch so, dass wir in unserem Leben so manches Mal herausgefordert sind, eine gewisse Spannung auszuhalten. Und zwar die Spannung zwischen Verheißung und Realität. Oder Glaube und Zweifel, Hoffnung und Resignation. Aber meine Frage, die ich uns am Schluss mitgeben möchte und wo ich jetzt auch am Ende uns ein paar Momente der Stille geben möchte, lautet, was gebe ich mehr Gewicht? Auf welchen Gedanken, die mich bewegen, lege ich den Schwerpunkt? Welche Gedanken gieße ich in meinem Kopf und welche versuche ich wirklich abzuweisen und wegzuwischen? Oder auch welche Erlebnisse, die ich gemacht habe, halte ich in meinem Herzen fest? Welchen Worten schenke ich Glauben? das, was Gott sagt in seinem Wort oder was ich irgendwo gehört habe, was aber nicht gut ist. Das, was Gott über mich ausspricht oder was andere über mich ausgesprochen haben. Das, was Gott schon getan hat in meinem Leben oder die Enttäuschung, wo ich erlebt habe, da hat Gott irgendwie nichts getan. So, was gibst du mehr Gewicht? Und das wird darüber entscheiden, wie die Wippe ausschlägt. Und das alles in dem Wissen, Gott steht trotzdem drüber. Ne? Es ist auch mal okay, wenn es mal in die andere Richtung geht. Aber unsere Sehnsucht danach sollte ja sein, seinen Verheißungen, seinen Worten Glauben zu schenken. Ich gebe uns ein paar Momente, ich lade dich ein, dass du darüber nachdenkst. Jetzt vielleicht ganz konkret, was dich bewegt gerade zu diesem Thema. Und du dich innerlich entscheiden darfst, was möchte ich Gewicht geben in meinem Leben? Herr, ich danke dir, dass du Hoffnung hast, wo wir längst schon die Hoffnung aufgegeben haben. Ich danke dir, dass du so viel weiter siehst, als wir es tun und dass wir dir immer wieder unser Vertrauen aussprechen dürfen. Herr, und ich bete dafür, dass du deine Worte in unser Herz gibst, das, was du uns sagen möchtest, Herr. Als ganze Gemeinde, aber auch für jeden persönlich. Herr, ich danke dir, dass du für jeden Einzelnen, der da ist, dass du Worte des Lebens für ihn hast. Dass du Verheißungen für jeden von uns hast. Und ich möchte dich bitten, dass du das hineinsprichst in unseren Gedanken und dass es auch in unseren Herzen einen tiefen Platz findet, einen verankerten Platz. Herr, und ich bete, dass du diese Worte uns in Erinnerung rufst in unserem Alltag. Ja, dass wir auf deine Stimme hören und dass wir an das glauben und das festhalten, was du gesprochen hast. Amen.
Vielen Dank dir, liebe Anna.